Es ist Zeit für 5 nach 12, hören, was wirkt. Willkommen zu einer neuen Folge. Transformation entsteht nicht nur durch politische Entscheidungen oder technologische Innovationen. Sie entsteht besonders durch Menschen, die Verantwortung übernehmen und neue Wege ausprobieren. Mein heutiger Gast ist Ruth von Heusinger, Physikerin, Gründerin und Geschäftsführerin und treibende Kraft hinter For Tomorrow. Sie und ihr Team verbinden wissenschaftlichen Hintergrund, Unternehmergeist und gesellschaftliche Verantwortung miteinander. Wir sprechen unter anderem über ihre Motivation, Hintergründe zum Kauf und Stilllegen von Emissionsrechten im europäischen Emissionshandel, den Ausbau neuer Wälder in Deutschland und über Bildungsarbeit für mehr Klimaschutz. Für ihre Arbeit wurde sie unter anderem mit dem Planet Hero Award 2022 ausgezeichnet. 2024 war sie Berlins soziales Unternehmen, wurde dafür auch ausgezeichnet und sie tragen das Fineo-Wirksiegel. Außerdem ist Ruth im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn wir sprechen über Wirkung, Verantwortung, wie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen konkrete Veränderungen werden, die Kraft von Gemeinschaft und viele weitere Fragen. Herzlich willkommen bei 5 nach 12, liebe Ruth von Heusinger.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. So, bevor wir aber, also ich glaube, eine riesen Themenvielfalt, die wir uns vorgenommen haben, wird die Stunde, weil sie jetzt schon wieder nicht reichen, aber es ist immer so. Bevor wir aber zu Klimaschutz, Emissionshandel und For Tomorrow im Konkreten sprechen, fangen wir doch mal mit dir an. Also wenn wir dich fragen, wer ist Ruth von Heusinger, was wäre die Antwort oder ist sie?
Ja, sehr schwierige Frage. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin ein Mensch, der versucht, was Sinnvolles zu tun und möglichst wenig Leid zu generieren. Aber ich merke auch, wie schwierig das ist in unserer heutigen Welt, weil die Welt einfach sehr komplex ist. Wenn ich irgendwie was kaufe, ich weiß, kann selten wissen, was genau alles dahinter steht, wie die ganze Kette ist. Und das ist was, was es eben für Menschen in der heutigen Welt sehr schwer macht, in den Systemen, in denen wir leben, wirklich so zu leben, dass man eben keinen Schaden anrichtet.
Mhm. Ja. Ist übrigens einer der Gründe, warum wir den Podcast machen, um eben so ein paar Dinge zu setzen, weil am Ende ist die Welt komplex, ne? Aber auf der anderen Seite hat es auch viele Möglichkeiten für Ansätze und Lösungen gibt es ja, sprechen wir ja heute. Das ist einer der Hintergründe, warum der Podcast 5 nach 12 existiert. Geht nicht um einen Weltuntergang, manche denken das immer. Aber die treuen Hörer wissen, dass das nicht der Fall ist. Du hast in einem, passt ganz gut dazu, was du gerade gesagt hast, in einem anderen Gespräch gesagt, da ehrlich erzählt, dass es nicht immer leicht fällt, obwohl man, ne, also Dinge umzusetzen, auch wenn man sehr, sehr, also du wärst sehr konsequent, so hast du dich bezeichnet da in dem Gespräch.
Ich versuche so nach und nach immer konsequenter zu werden, aber ich habe natürlich auch noch die Bereiche, wo ich eben noch mehr machen könnte und wo es dann eben so ein bisschen, ja, wo ich wirklich sehe, dass das sehr mein eigenes Glück schmälern würde. Ja. Und ich glaube, bei dem ganzen Thema brauchen wir einfach auch ganz viel Freude, um das voranzubringen. Weil sonst machen das halt alles. Also ich mache es letztendlich, um Leben zu retten und um gutes Leben zu ermöglichen. Ja. Und das schließt natürlich auch ein eigenes gutes Leben mit ein.
Ja. Das Schöne ist jetzt, oder eigentlich nicht, jetzt brauchst du mir ein Bild, du hast nämlich gleich so ein Strahlen ins Gesicht bekommen. Das fand ich sehr erstaunlich. Also es war sofort zu merken, das ist dein Herzensthema. Jetzt ist es ja nicht immer einfach. Wie gehst du denn damit um? Also eigenen Anspruch, Komplexität, dann kommt man vielleicht an Grenzen.
Also ich versuche wirklich, ich versuche natürlich viel im eigenen Handeln direkt umzusetzen, was ich direkt beeinflussen kann, aber ich versuche eben auch, die Systeme zu verändern, in denen wir leben, sodass wir uns gar nicht so viel Gedanken darum machen müssen. Mhm. Ist es jetzt gut, was ich jetzt gekauft habe oder nicht? Hätte ich lieber das andere kaufen sollen? Wäre das besser gewesen? Ist halt unglaublich kompliziert im Alltag. Sondern dass wir einfach in einem System leben, wo wir schon wissen, dass was wir tun, ist gut, weil eben das System gut funktioniert.
Wow, finde ich einen guten Punkt. Macht es denjenigen, die gar nicht so tief einsteigen wollen, viel einfacher, weil sie können sich darauf verlassen, es funktioniert und es geht. Ja. Guter Punkt. Jetzt warst du ja nicht immer selbstständige Unternehmerin, sondern hattest schon eine erfolgreiche Karriere im Energiesektor, ne? So. Und kanntest dich schon bei anderen Unternehmen im Emissionshandel aus. Warum hast du trotzdem den Schritt gemacht, zu gründen? Was hat dir gefehlt? Oder keine Ahnung, was war der Beweggrund zu sagen, jetzt mache ich es selbst?
Ja, also Klimaschutz ist wirklich was, was mich schon seit der Schulzeit bewegt und ist auch für mich so die Grundlage. Also wir brauchen einfach ein funktionierendes Klima. Das ist die Grundvoraussetzung für alles andere. Und deswegen war es ganz pragmatisch, der Weg erstmal bei einem erneuerbaren Energienversorger zu arbeiten. Ich wollte aber noch mehr tun, bin dann zu einem gemeinnützigen Unternehmen gewechselt, weil ich wirklich wollte, dass die Gemeinnützigkeit an oberster Stelle steht. Und die haben Klimaschutzprojekte im globalen Süden gemacht. Mhm. Und da kam dann öfters die Nachfrage, können wir nicht was machen, was direkt hier den CO2-Ausstoß reduziert? Ja. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich auch dachte, ne, diese Projekte in Lesotho oder in Senegal sind total gut und auch wichtig, gerade für die Entwicklungshilfe. Aber vom CO2-Ausstoß gesehen her sind wir halt das Problem hier und nicht die Menschen dort, weil die haben so einen niedrigen Pro-Kopf-Ausstoß. Also der kann eigentlich auch so bleiben, wenn wir hier unseren Pro-Kopf-Ausstoß reduziert bekommen. Ja. Und dann habe ich angefangen, gerade weil ich ja den europäischen Emissionshandel auch schon kannte, habe mich wirklich damit auseinandergesetzt, wenn wir das wirkungsvoll machen wollen, wie macht man das eigentlich? Wenn es schon so ein System gibt wie den europäischen Emissionshandel, weil man muss da sehr aufpassen, wenn man wirklich wirkungsvoll CO2 reduzieren möchte in Europa, dann muss man die bestehenden Systeme kennen, weil sonst kann es zu Wechselwirkungen kommen. So, ich beschreibe das immer ganz gern wie bei einem Wasserbett, wo man dann versucht, das Wasser rauszubekommen und dann drückt man an der einen Seite runter und dann geht es auch runter, aber insgesamt bleibt die Menge an Wasser gleich, weil es einfach an der anderen Seite hochgeht. Und das kann halt hier in Europa auch passieren, wenn ich eben auf der einen Seite dann CO2 reduziere, dass dadurch auf der anderen Seite mehr CO2 ausgestoßen wird. Das kann halt passieren, wenn ich nicht mit den Systemen arbeite, die es schon gibt. Und da deswegen nutzen wir eben wirklich das System, was es schon gibt, den europäischen Emissionshandel, weil das ist so ein bisschen, als ob man wirklich so ein Loch in das Wasserbett bohrt, sodass das Wasser wirklich rausfließt, also dass die Gesamtmenge an CO2-Emissionen wirklich gesenkt wird.
Perfekt, sehr schönes Bild, das werde ich mir gleich merken, das kann ich gut nutzen für Posts oder andere Erklärungen an der Stelle. Wir gehen da definitiv noch letztendlich tiefer rein, lass uns noch einen Schritt also vor der Gründung sein. Du wolltest ja ganz bewusst, ne, hast du jetzt auch schon gesagt, einen konkreten Hebel den Menschen in die Hand geben und konkret was bewegen. Ne? So, was war so der Hintergrund, wo du gesagt hast, also bis dahin war das, es gab ja schon Angebote und es gibt ja auch weitere Angebote. Was war dir da zu wenig dran oder zu schlecht, zu langsam, zu wenig Wirkung?
Ja, kann ich auch ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Ich komme ja aus dem erneuerbaren Energienbereich und natürlich habe ich auch Ökostrom. Ne? Mhm. Aber wenn man eben sich mit der Materie auskennt, dann weiß man, aus der Steckdose kommt halt trotzdem der Kohlestrom, selbst wenn ich Ökostrom auf dem Papier habe, physikalisch gesehen. Und daran wollte ich gern was ändern, dass man wirklich einen Hebel hat, auch auf diese großen Kohlekraftwerke, auf die ich sonst als Privatperson überhaupt keinen Hebel habe, weil ich kann dann Ökostrom nehmen, aber physikalisch verbrauche ich halt trotzdem den Kohlestrom. Und das war sowas, wo auch wieder dann eben der Gedanke war, okay, über den Emissionshandel, da kann ich den Menschen wirklich einen Hebel drauf geben, auf diese Bereiche, die sie nicht selber beeinflussen können. Stahl oder Zement ist zum Beispiel ein anderer Bereich. Ich kann selten entscheiden, dass die Gebäude, die ich nutze, mit grünem Stahl gebaut wurden. Das ist halt was, wo ich als Privatperson keinen Hebel drauf habe und auch oft als Unternehmen nicht.
Ja. Aber wir weisen an der Stelle nochmal darauf hin, es macht schon Sinn, Ökostrom zu beziehen.
Auf jeden Fall.
Nicht damit, dass jetzt jemand falsch versteht an der Stelle. Aber ja, kann den Beweggrund natürlich sehr, sehr gut verstehen. Aber über Energie reden wir heute gar nicht so sehr, sondern wir bleiben natürlich bei eurem Thema, was euch insbesondere bewegt. Also deswegen gehen wir mal tiefer rein. Erzähl mal so sozusagen das Grundprinzip für den Laien, was Fortomorrow macht.
Um das zu verstehen, muss man einmal ganz kurz auch den verpflichtenden europäischen Emissionshandel verstehen. Den gibt es ja schon seit 20 Jahren. Und was sehr gut ist, zum einen, der ist verpflichtet, also wirklich alle großen Emittenten müssen daran teilnehmen in den Sektoren, die da drunter fallen. Das sind zum Beispiel die Stahlindustrie, Zementindustrie, aber auch chemische Industrie oder eben, wie gesagt, die Stromversorger, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, alle, die CO2 ausstoßen, müssen daran teilnehmen. Und das System funktioniert so, dass der Staat das Recht versteigert, eine Tonne CO2 ausstoßen zu dürfen. Also wenn ich als Unternehmen, als Kohlekraftwerk zum Beispiel, eine Tonne CO2 ausstoßen möchte, muss ich mir vom Staat das Recht dafür kaufen. Und der Clou bei diesem System ist, dass die Menge an Rechten beschränkt ist. Also es gibt nicht unendlich viele Rechte, sondern die Menge ist beschränkt, sodass die EU genau weiß, wir wollen so und so viel CO2 reduzieren, dann geben wir nur so und so viele Rechte aus. Und das finde ich sehr gut, weil es wirklich die Menge an CO2 beschränkt. Also es ist nicht ein System, was den Preis festsetzt und über den Preis funktioniert, sondern es funktioniert wirklich über eine Beschränkung der Menge. Und es hat jetzt in den 20 Jahren, wo es besteht, eben auch schon den CO2-Ausstoß in der EU halbiert in den Sektoren, wo es wirkt, obwohl die Wirtschaft weiter gewachsen ist. Also es zeigt halt auch sehr schön, dass es beides möglich ist, Wirtschaftswachstum und gleichzeitig die CO2-Emissionen senken. Das Problem bei dem System ist, dass es eben noch nicht schnell genug geht. Also laut neuem IPCC-Bericht steuern wir auf 2,8 Grad zu. Das ist viel zu viel. Das wird katastrophale Auswirkungen haben, wenn das wirklich so kommt. Also wir brauchen einfach noch mehr Beschleunigung. Das ist ja auch in der Podcast hier 5 nach 12. Und das war für mich so der Grund, warum wir eben mit Fortmore da reingehen. Wir gehen da rein. Wir wollen das System nicht zerstören, sondern wir wollen den positiven Effekt, den es hat, beschleunigen und verstärken. Und das machen wir ganz straightforward. Wenn Menschen an Fortmore spenden oder Unternehmen, dann nehmen wir diese Spendengelder und kaufen genau die gleichen Emissionsrechte wie die Kohlekraftwerke. Aber wir nutzen die nicht für einen CO2-Ausstoß, sondern wir legen die einfach ungenutzt still. Also wir verknappen die Menge. Dadurch senken wir eben die Gesamtmenge an Emissionsrechten und dadurch eben auch die Gesamtmenge an CO2, was ausgestoßen werden darf. Und das ist wirklich mit jeder Spende, mit jedem Emissionsrecht, was wir wegkaufen, wissen wir, eine Tonne CO2 wird weniger ausgestoßen in Europa.
Cool. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen? Also,
ja, ich habe in 2012 eben schon im Emissionshandel gearbeitet, bei dem Energieversorger, da einfach im Trading. Also ich habe da auch mit den Stahlkonzernen zum Beispiel gehandelt, mit den Stadtwerken, die das eben kaufen mussten für ihre Kohlekraftwerke. Ja. Und dadurch habe ich das System schon sehr gut kennengelernt. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so wenig genutzt wird für den Klimaschutz. Weil das Interessante ist, dass die EU von Anfang an eingebaut hat, dass es diese Funktion gibt, dass man so ein Emissionsrecht auch einfach ungenutzt löschen kann. Ja. Eigentlich müsste es die ja gar nicht geben. Das ist ein bisschen so, als ob man ein Bankkonto hat, wo man einfach Geld entwerten kann.
Ja.
Das darf man ja gar nicht, ne? Das weißt du ja am besten. Und bei Emissionsrechten ist das aber wirklich so von der EU auch schon geplant worden, dass die eben das System von Anfang an schon so designt haben, dass man damit eben Klimaschutz beschleunigen kann. Es wurde halt nur sehr wenig genutzt, wahrscheinlich auch, weil es eben finanzielles, weil es ein BaFin-reguliertes System ist.
Ja.
Also es hat schon einige Hürden, um da reinzukommen. Und man muss es eben auch sehr gut kennen. Also man muss schon genau wissen, an welchem Schräubchen man dreht, weil das System dadurch, dass die EU ja einstimmig beschließen muss, ist es sehr komplex geworden. Es gab dann sehr viele Kompromisse. Und dadurch ist sowas wie die Marktstabilitätsreserve entstanden, die eben auch wieder sehr kompliziert ist. Und das ist halt ein Grund, warum wir zum Beispiel jetzt mit Fortmore noch nicht direkt löschen, sondern erstmal die Emissionsrechte nur auf ein Treuhandkonto verschieben, wo unser Aufsichtsrat Professor Perino Kontobevollmächtigter ist und darüber wacht, dass da nichts mehr von weggeht und dass die eben zum optimalen Zeitpunkt gelöscht werden. Weil im Moment löscht die EU auch sehr große Mengen raus über die Marktstabilitätsreserve. Und wir wollen natürlich, dass die EU möglichst viel rauslöscht. Und deswegen halten wir die Mengen jetzt erstmal noch und löschen erst, wenn die EU nicht mehr löscht. Also man muss eben wie bei einem Uhrwerk schon genau wissen, an welchem Rädchen muss ich drehen, um die maximale Wirkung zu haben.
Ja. Machen das andere auch? Also gibt es andere gemeinnützige Organisationen, die das Gleiche machen wie ihr? Also ja, wir reden über Wettbewerb, aber ist ja gar nicht Wettbewerb, aber wollen ja das gleiche Ziel. Gibt es das? Also oder?
Ja, es gibt ein For-Profit-Unternehmen noch, was das macht. Die sind nach uns entstanden, Captur heißen die. Und dann gibt es noch die Compensators, die machen das auch schon sehr lange. Aber als ich Fortmore gegründet habe, waren die gerade on hold, halt wegen diesem Marktstabilitätsreserve-Mechanismus. Genau, aber die sind jetzt auch wieder aktiv und machen das eben auch. Und das, ich würde mir wünschen, dass es eben noch viel mehr gibt, die das auch machen. Es gab auch mal in den Niederlanden, gab es mal Carbon Killers. Die sind aber leider, glaube ich, nicht mehr aktiv, soweit ich es gesehen habe. Wir wurden auch mal von einer schwedischen Journalistin gefragt, ob es das auch in Schweden gibt.
Ja.
Und war uns nicht bekannt, dass es sowas in Schweden gibt. Aber wir haben natürlich gesagt, nur wir haben eine englische Webseite. Wenn man das mit uns macht, wirkt sich auf Gesamt-EU aus. Und kamen dann wirklich auch auf die Titelseite von der größten Tageszeitung.
Wow.
Und hatten dann auf einmal Spenden aus Schweden, die dann zu uns kamen.
Stark.
Mit denen wir dann eben Emissionsrechte rauskaufen konnten.
Cool, cool. Wie groß ist denn die Wirkung schon? Also fiel mir gerade ein, die Frage hatte ich noch gar nicht drauf. Deswegen, wie groß habt ihr denn?
Ja, wir haben jetzt insgesamt schon über 27.000 Emissionsrechte rausgekauft. Also wir sind jetzt schon knapp bei 28.000. Und das sind eben wirklich 28.000 Tonnen CO2, also so eine riesige Menge, die nicht mehr ausgestoßen werden darf. Wenn man das so mit einem Durchschnittsdeutschen vergleicht, der stößt so 9 Tonnen pro Jahr aus. Also es ist wirklich eine enorme Menge, die wir jetzt schon rausgenommen haben. Ja. Und die halt wirklich dadurch nicht mehr in der Luft gelandet ist. Also das ist wirklich was, was mich sehr stolz macht, auf die ganzen Menschen, die schon mitmachen und die ganzen Unternehmen, die schon mitmachen. Weil das hat ja nicht nur den Effekt, dass wir den CO2-Ausstoß in der EU senken, sondern das Geld, was wir für die Emissionsrechte ausgeben, das geht ja nicht verloren, das erhält der Staat. Der hat über die Emissionshandelssysteme über 20 Milliarden eingenommen im letzten Jahr und ist verpflichtet von der EU, das wieder in Klima- und Transformationsprojekte zu investieren. Also mit dem Geld wird wieder was Gutes gemacht. Und wir treiben wirklich dadurch eine Wirtschaft voran, die fossilfrei ist, also die nicht mehr abhängig ist von den fossilen Energieimporten. Und wir merken ja gerade, wie sehr uns diese Abhängigkeit schadet in der Wirtschaft.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu so einer Bewegung, ne? Das muss man erstmal hinbekommen. Und ich glaube, es war wichtig, nochmal die Ergänzung zu sagen, dass da sozusagen das Geld dann für Zukunftsdinge eingestellt werden, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, Europa gerade ganz gut vertragen kann.
Genau. Es wird ja auch nichts bringen, wenn man es einfach nur, also wir wollen ja nicht einfach nur irgendwie was kaputt machen, sondern wir wollen wirklich die Transformation vorantreiben. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja.
Sind das dann eher Privatpersonen, die das tun oder sozusagen kann man das?
Es hält sich jetzt so die Waage. Also wir sind mit Privatpersonen gestartet und dann kamen einfach Unternehmen auf uns zu und haben gefragt, ob sie das nicht auch machen können. Und dann haben wir gedacht, ja, warum nicht? Ne? Und das ist total sinnvoll. Gerade für die Unternehmen auch, die nicht unter dem Emissionshandel verpflichtet sind, da gibt es ja einige. Und so sind wir eben auch in dem Bereich gewachsen und jetzt ist es ungefähr 50-50. Vom Spendenumsatz her.
Genau. Ich muss jetzt natürlich als Banker trotzdem mal so eine Frage stellen. Gibt es auch, also es gibt doch sicher auch kritische Stimmen, die sagen, also es ist eigentlich nicht gut, dass ihr das tut, ne? Treibt ihr dann quasi den Preis für Emissionsrechte, also ne, theoretisch in der Größenordnung, das ist natürlich noch viel größer für ganz Europa. Das ist ja nicht gut für unsere Wirtschaft, wird es noch teurer, die haben eh schon Wettbewerbsnachteile. Habt ihr solche Diskussionen, hast du sowas schon erlebt? Oder?
Ja, aber das kommt vor allem von Menschen, die sich noch nicht so tief mit dem System beschäftigt haben, weil der Emissionshandel, also am Anfang hatte der noch einige Schwachstellen. Das ist ja auch gerade der Grund, warum die EU jetzt so viele Emissionsrechte selber rauslöscht. Da wurden am Anfang deutlich zu viele ausgegeben. Und eine Schwachstelle war eben auch das Carbon Leakage, nennt man das. Ne? Also dass zum Beispiel Stahlkonzerne dann abwandern. Bei Strom geht es natürlich nicht. Aber Stahlkonzerne können ja durchaus abwandern und dann den Stahl in Indien zum Beispiel produzieren und dann hier wieder importieren. Aber da hat die EU auch nachgebessert. Da gibt es jetzt den CO2-Grenzausgleich. Und das Schöne ist, dass selbst mit Indien gibt es jetzt ein neues Handelsabkommen und es ist trotzdem mit drin, der CO2-Grenzausgleich. Also auf indischen Stahl, wenn die den hier in die EU importieren, die müssen genau das gleiche zahlen wie der Stahl, der hier in der EU hergestellt wurde. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil sonst Klimaschutz ist ja was, was man weltweit denken muss, weil es eben weltweit einen Effekt hat, die Tonne CO2. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur Emissionen verlagern, sondern dass wir wirklich konsequent reduzieren weltweit. Und das ist auch was, was wir über den Emissionshandel eben auch schaffen können, wenn wir dann diese neuen Technologien vorantreiben. Sowas wie die grüne Stahlproduktion, wo ja auch die Stahlkonzerne ganz stark schon investiert haben. Also so ein Stahlkonzern wie Salzgitter macht sich jetzt sehr stark für den Emissionshandel, weil die eben da auch schon das mit eingerechnet haben und da investiert haben und weil die auch wissen, wir sind da wieder im Wettkampf mit China, weil China auch ganz stark da dran ist, grünen Stahl zu produzieren und wir müssen eben sehen, dass wir diesen Wettkampf nicht verlieren. Wir haben es ja bei den Elektroautos leider ein bisschen verschlafen, da hat der Emissionshandel nicht gewirkt, der ist ja auch immer noch nicht in Kraft, der Emissionshandel für Gebäude und Verkehr. Aber da müssen wir eben sehen, dass wir das nicht bei den anderen Industriezweigen verschlafen.
Ja, ich glaube, die jetzt das erste Mal so ein bisschen mit dem Thema sich verständigen werden sehen, wow, hat da eine gewisse Komplexität, aber damit Ruth sich nicht selbst Werbung machen muss, mache ich das jetzt einfach. Also geht mal auf die Homepage. Da gibt es ein nettes Vito von Herrn Jenecke.
Ja, ne? Genau.
So, so, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen an der Stelle. Hannes, ja. Hannes, genau. Und das ist ziemlich knackig und kurz erklärt.
Genau, 2 Minuten, glaube
ich. Genau, was da an Wirkung kommt. Kann ich also nur jedem nahelegen, weil es ja doch eine hohe Komplexität hat.
Ne? Hat es. Mhm.
So, und am Ende ist es ja auch, so wie ich dich verstanden, einer der Gründe, warum du es gemacht hast, zu sagen, wie kann ich einfach Menschen einen Zugang zu schaffen, dass sie etwas bewirken können.
Ja, genau. Mhm. Und es muss auch nicht jeder das in der Komplexität verstehen. Nur das ist ja unsere Aufgabe mit Fortumor.
So. Genau, jetzt denkt jemand nach, da geht es ja bestimmt um viel Geld sozusagen, was da bewegt wird. Dann sollten wir gleich mal auf eure Rechtsform reinkommen. Ihr seid nämlich eine gemeinnützige GmbH. Und ich nehme mal an, das hat nicht nur Gründe, juristische Gründe, sondern hat ein klares Thema der eigenen Haltung zu dem Thema. Also warum ist das Thema euch so wichtig? Das erklärt so ein bisschen vielleicht auch den einen oder anderen Kritiker, der jetzt auf dem Schirm kommen könnte.
Ja, das war wirklich für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe da am Anfang überlegt, ob ich es vielleicht doch For-Profit gründe, weil dann kann man halt schneller wachsen und man kann Kapital einsammeln.
Ja.
Aber ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden, weil ich eben wollte, dass diese Gemeinnützigkeit immer an oberster Stelle steht und dass dann nie irgendwie ein Zwiespalt kommt, dass man doch vielleicht mal was machen müsste, was nicht so gut wäre für den Klimaschutz, aber halt viel Profit bringen wollte. Das wollte ich schon von Anfang an ausschließen. Deswegen habe ich es eben gemeinnützig gegründet und ich mache das wirklich hauptberuflich, aber ich mache es noch komplett ehrenamtlich. Weil ich mich eben aus einem Erbe finanzieren kann, da spreche ich jetzt auch ein bisschen offener drüber, das habe ich am Anfang ich da noch nicht so drüber gesprochen, aber genau, das ist was, was eben auch nochmal zeigt, dass ich wirklich komplett dahinter stehe und mir geht es wirklich um die Wirkung beim Klimaschutz. Also das ist so das, was mich einfach antreibt.
Wow, Hut ab. Ich wusste es nicht, ehrlicherweise. Mhm. Ne? So, also und ja, kann das auch verstehen, wenn man nicht unbedingt darüber reden will, aber kommt ja drauf an, was man damit macht. Und ich denke, du machst gerade was sehr Positives
damit. Ja, am Anfang konnte ich es auch noch ganz gut. Mein Mann hat damals noch bei der Boston Consulting Group. Dann haben die Leute wahrscheinlich gedacht, darüber finanziere ich mich oder so. Weil am Anfang, wenn man aufbaut, da kommt ja noch nichts rein. Ne?
Ja,
das ist wirklich diese Aufbauphase. Aber jetzt arbeitet mein Mann tatsächlich auch mit bei Fortumor, der ist dann rübergewechselt, war ich sehr dankbar für, weil der es von Anfang an auch schon ehrenamtlich unterstützt hat und haben dann diesen IBB-Gründungsbonus bekommen und konnten damit die ersten Menschen anstellen und eben auch ein Gehalt zahlen. Wir orientieren uns da am Tarif öffentlicher Dienst, ganz transparent unsere Gehaltsstruktur. Und das war so die Phase nach Corona, wo er dann auch nochmal überlegt hatte, dass er eigentlich gern auch voll für Klimaschutz arbeiten möchte und dann darüber gewechselt, hat natürlich viel Gehaltseinbuße in Kauf genommen. Das gehört irgendwie auch ja leider noch mit dazu. Das ist halt so. Aber da bin ich so dankbar, weil er wirklich auch die Webseite dann so gestaltet hat, dass es auch sehr einfach ist. Weil ich, das war auch so ein Punkt am Anfang, der mich sehr beschäftigt hat, bei Webseiten von gemeinnützigen Organisationen, dass ich dachte, warum machen die es einem so schwer zu spenden? Ich will schon spenden und ich finde irgendwie nicht, wo ist jetzt der Knopf, wo ich spenden kann und dann muss man teilweise einfach überweisen, dann gibt es gar nichts, wie man online spenden kann. Und so.
Ja.
Das wollte ich auf jeden Fall auch vereinfachen, dass es sehr schnell auch geht.
Ja, aber ist euch gelungen, kann ich zumindest sagen. Also ich kenne natürlich die Seite und man kommt da wirklich sehr schnell. Also die ganze Familie ist engagiert, stark, Hut ab an der Stelle. Du hast ja gerade gesagt, ja, wir haben uns dann ganz bewusst für die gemeinnützige GmbH entschieden, aber ihr wollt natürlich wachsen, ihr wollt mehr Wirkung erreichen. Ne? Wie geht man denn so einen Spagat an? Das ist ja nicht ganz ohne, ne?
Ja, wir haben zum Glück jetzt Menschen, die das wirklich, Spenden auch eher wie ein Investment sehen. Also es gibt die Menschen, die spenden wollen und direkt auch wollen, okay, welche positive Wirkung hat das entfaltet?
Ja.
Das ist, denke ich, der Großteil, ist auch total legitim. Bin ich auch. Und für die zeigen wir halt auch ganz transparent, irgendwie wenn du so und so viel spendest, können wir ein Emissionsrecht damit rauskaufen oder eben so viel neue Waldfläche aufforsten, so viel Bäume pflanzen, weil das mir halt auch ganz wichtig ist, ne? Dass man direkt weiß, was passiert eigentlich mit der Spende. Aber wir haben jetzt eben auch Menschen und Stiftungen, die an uns spenden und das eher wie Finanzierungskapital sehen. Also wirklich Spenden, die wir komplett für Wachstum nutzen können. Also um eben dann eine neue Stelle zu schaffen zum Beispiel. Und damit dann natürlich auch wieder unsere Wirkung wachsen lassen können, aber wo man das noch nicht so direkt sieht, weil die Stelle, das verursacht natürlich erstmal Kosten, wenn man dann eine neue Person sucht, die einarbeiten muss und so. Also die Wirkung entfaltet sich dann über einen längeren Zeitraum.
Spannend. Wir haben ja gerade im Vorgespräch, da war die Aufnahmetaste noch nicht gedrückt, so über Netzwerke gesprochen. Mhm. Ne? So, wenn jemand euch unterstützen möchte, ne? Jetzt gehen wir mal weg vom Finanziellen sozusagen, welche Bubble könnte euch helfen, mehr Wirkung zu erreichen?
Ja, zum einen natürlich ist es einfach ganz wichtig, dass wir Spenden erhalten. Das ist auch weiterhin so. Und wenn irgendwer Unternehmen kennt, zum Beispiel, die sich für wirkungsvollen Klimaschutz einsetzen wollen, dann wäre es da total toll, da eine Vernetzung zu bekommen. Weil das oft, das, was wir machen, ist halt nicht das Standardprozedere.
Ja.
Man kann es auch nicht Goldstandard zertifizieren lassen, weil es halt über den verpflichtenden Emissionshandel, weil es ein systemischer Ansatz ist und kein projektbasierter Ansatz. Das macht es dann teilweise schwierig und braucht auch erstmal eine gewisse Erklärarbeit. Und da hilft es total, wenn Türen geöffnet werden, weil es eben doch ein bisschen Zeitinvest erstmal braucht, um das zu verstehen und sich da reinzudenken.
Ja, ja. Ihr konzentriert euch auf Europa. Möchtest du dazu noch 2, 3 Sätze sagen? Ich meine, das ist ja nicht der schlechteste momentan, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ihr macht das ja schon von Anfang an so, wenn ich mich richtig informiert habe.
Ja, wie gesagt, das sehe ich auch nicht schwarz-weiß. Ne? Ich würde nicht sagen, da gibt es irgendwie besser oder schlechter. Aber ich wollte gern was anbieten, was eben wirklich hier vor Ort wird. Und wo das Risiko nicht so hoch ist. Ja. Also im globalen Süden ist es schon so, dass man kann da halt nicht zu den Projekten hinfahren so einfach und die sich anschauen. Und bei den Waldflächen, die wir schaffen, da kann man halt einfach hinfahren. Da kann jeder sich das anschauen. Also es ist sehr viel leichter, das zu monitoren. Und es ist ja leider so, dass es zu Recht auch einiges an Kritik gab, weil es eben wirklich auch schlechte Klimaschutzprojekte gibt. Also die Klimaschutz verkaufen, aber eigentlich gar keinen Klimaschutz voranbringen. Muss man sehr, sehr aufpassen. Und für mich war es eben ganz wichtig, dass es wirklich eine Wirkung hat und nicht irgendwie verpufft. Und dass es auch eine Wirkung hat ab dem ersten Euro. Also es ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt, dass wir eben unserem Ziel, einem klimaneutralen Europa, einen Schritt wirklich näher kommen mit jeder Spende, die wir erhalten. Und das war was mir einfach ganz, ganz wichtig war und was hier in Europa hat man eben sehr viel mehr Sicherheit, dass man das auch wirklich erreicht, dadurch, dass unsere Strukturen sehr gefestigt sind und sicher sind, wie jetzt beim verpflichtenden Emissionshandel.
Da würde ich gerne noch mal reingehen, auch wenn es ein kritischer Punkt ist, aber ich glaube, der ist wichtig, ne, darüber zu sprechen. Denn für viele Menschen ist, also CO2-Kompensation löst schon eine gewisse Verwirrung aus. Die Komplexität war jetzt schon in der halben Stunde für viele rauszuhören. Manche verbinden das mit Greenwashing, hast du ja gerade gesagt.
Genau,
ne?
So, leider halt so. Auch wirklich viel.
Genau, kannst du vielleicht das so ein bisschen tiefer erklären für einen Laien, keine Ahnung, sozusagen, wo ist der Unterschied? Ne? Warum kann das bei euch nicht passieren?
Also, wie gesagt, ich war ja schon sehr lange in dem Bereich und es gab zum Beispiel im globalen Süden Projekte, die dann erst mehr CO2 ausgestoßen haben, um es dann nachher wieder zu reduzieren, um sich die Reduktion gut schreiben zu lassen, es zu verkaufen und damit Geld zu machen. Okay. Das ist halt leider so. Ne? Wenn man ein System kreiert, mit dem man Geld machen kann, dann muss man sehen, dass da nicht irgendwie schwarze Schafe reinkommen und das nutzen, um Geld zu machen. Dann gibt es Projekte, wo einfach die Zusätzlichkeit fehlt. Also zum Beispiel sind es oft bei den erneuerbaren Energien Windkraftprojekte, die sich so oder so finanziert hätten, wo man eben nicht das zusätzliche Geld für den Klimaschutz braucht und wo das Geld halt woanders besser eingesetzt würde, weil dieses Windkraftprojekt wäre so oder so gebaut worden. Oder halt große Wasserkraftprojekte. Ja. Ne? Da werden oft CO2-Zertifikate raus generiert. Weil natürlich, man kann das natürlich rechnen, dass Wasserkraft im Vergleich zu Kohlekraft CO2 einspart. Aber diese Wasserkraftwerke, die würden so oder so laufen, weil die sich einfach lohnen. Und das ist natürlich was, wo kein Geld reinfließen sollte für Klimaschutz, aber wo leider jetzt noch deutlich Geld reinfließt, weil es halt dann auch sehr günstig ist. Ne? Man kann dann diese Zertifikate für sehr geringes Geld verkaufen, weil jedes Geld, für das man das verkauft, ist halt einfach Geld, was man noch zusätzlich erwirtschaftet, was man halt nicht braucht, um das Projekt zu realisieren.
Ja.
Und da muss man eben sehr aufpassen. Also da sollte man schon drauf achten, wenn was sehr günstig ist, dann sollte man wirklich genau hinschauen. Das ist halt wie beim Trading auch, ne?
Ja.
Das habe ich damals auch so gelernt. Immer in Good Faith handeln, wenn irgendwas super günstig angeboten wird unter dem Marktpreis, dann ist da irgendwas faul. Und der Marktpreis in der EU für eine Tonne CO2, also für ein Emissionsrecht, schwankt zurzeit so um die 80 Euro die Tonne. Und dann kommt eben noch Mehrwertsteuer drauf, die wir zahlen müssen, leider als gemeinnütziges Unternehmen trotzdem.
Okay, trotzdem.
Ja, das wissen viele nicht. Das kommt halt nochmal drauf, die 19%. Man kann sich dafür aber natürlich dann wieder von der Steuer erstatten lassen. Aber ja, das kommt halt auch erstmal noch drauf und dann noch ein bisschen Nebenkosten. Also wir sind jetzt bei 114 Euro die Tonne. Mhm. Also für 114 Euro brauchen wir an Spendengeldern, um eine Tonne rauszunehmen aus dem System und ungenutzt stillzulegen. Bei den Waldflächen ist es ein bisschen günstiger, aber da ist halt ein sehr langer Zeitraum. Da spreche ich auch ganz offen drüber, weil da muss man sich wirklich bewusst sein. Ne? Die Wälder müssen halt erstmal wachsen.
Ja.
Und da kann man auch nicht das irgendwie beschleunigen. Das sind natürlich Prozesse, die brauchen einfach ihre Zeit, bis die Bäume wachsen und dann das CO2 an ihrem Holz binden. Und da muss man einfach transparent sein. Also das ist sowas, klar ich sehne mich auch nach so leichten Versprechen, dass wir irgendwie hier die technologische Lösung haben und dann können wir alles lösen und müssen uns gar nicht verändern und es ist keine Anstrengung. Das ist natürlich was sehr menschlich ist, aber da brauchen wir einfach auch eine gewisse Ehrlichkeit, sonst kriegen wir das Problem nicht in den Griff. Also zum Beispiel, als ich mir angeschaut habe, weil wir mit Photomore, wir machen ja die CO2-Reduktion über die Emissionsrechte und bei den Umfragen kam dann raus, dass die Menschen gerne auch CO2 aus der Luft holen wollten.
Ja.
So kam das dann dazu, dass wir eben neue Waldflächen in Deutschland schaffen. Und da habe ich mir auch die technischen Lösungen angeschaut und Direct Air Capture zum Beispiel ist bei 800 Euro die Tonne. Also das ist noch meilenweit
davon entfernt. Genau.
Da muss man wirklich realistisch rangehen. Also deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, dass gerade beim CO2 aus der Luft holen die Technik das in Zukunft alle Probleme lösen wird. Also da sind wir leider noch weit von entfernt. Ich würde es mir wünschen, aber realistisch betrachtet.
Da bin ich ehrlicherweise auch so ein bisschen zurückhaltend. Die Frage ist immer, was wird dann an neuen Problemen ausgelöst manchmal? Ja. Ne? So ist so Nebenwirkungen, sage ich immer. Stellt sich ja bei technischen Lösungen von Menschen immer raus, dass wir das eine ganz toll gerade gelöst haben und dann im Nachhinein stellen wir fest, es gab ein anderes Problem, was wir damals noch nicht so richtig im Schirm
hatten. Ja, es braucht vor allem viel Strom, ne? Weil das sind halt Parts per Million. Also um die da irgendwie aus der Luft rauszukriegen, das braucht schon ordentlich Energie.
Ja. Jetzt hast du schon immer wieder einen Anlauf genommen, darüber haben wir nämlich gar nicht gesprochen. Er macht ja noch was Zweites hier, pflanzt Mischwälder. Das werden wir natürlich nicht vergessen. Da sind wir ja gerade, war ein galanter Übergang. Dann sag gern ein bisschen was dazu, was ihr da macht.
Ja, ich habe ja jetzt gerade schon erwähnt mit dem Parts per Million. Ich bin ja Physikerin, da muss ich auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu technisch werde. Aber wenn man sich das Problem anschaut, wenn wir den Klimawandel wirklich stoppen wollen, also CO2 hat eine sehr langsame Klimawirkung und wir sind jetzt halt bei so 420 Parts per Million an CO2 in der Atmosphäre. Und wenn wir das wirklich stoppen wollen unter 1,5 Grad, und ich finde diese 1,5 Grad Grenze immer noch relevant, selbst wenn wir die jetzt schon einmal kurzfristig überschritten haben und wahrscheinlich auch langfristig kurz überschreiten werden, dann müssen wir einfach runter, damit wir im grünen Bereich sind bei den planetaren Grenzen, weil sonst kommen wir in diese Kipppunkte vom Klimasystem. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist wirklich unglaubliches, gefährliches, physikalisches Experiment. Das möchte ich nicht machen. Und wenn wir das langfristig halten wollen, dann müssen wir von diesen 420 Parts per Million, die wir jetzt in der Atmosphäre um uns herum haben, wieder runterkommen auf 350 Parts per Million. Also es reicht nicht, nur den CO2-Ausstoß zu reduzieren und klimaneutral zu werden. Wir müssen auch wirklich CO2 aus der Luft holen, langfristig. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, das macht wirklich Sinn, dass Menschen das eben auch fordern von uns als gemeinnütziges Unternehmen, dass wir das eben auch anbieten. Und da habe ich mir eben, wie gesagt, alles Mögliche angeschaut und bin dann drauf gekommen, dass eben neue Waldflächen, das ist das Günstigste, was wir machen können. Und das, was auch noch die meisten positiven Nebeneffekte hat. Weil wir haben ja nicht nur das Problem mit der Klimakrise, sondern auch die Biodiversitätskrise. Also wir verlieren ja jeden Tag, ich glaube, 100 Arten sterben aus. Und dann habe ich mich da auch sehr schnell für Deutschland entschieden, weil das eben auch wieder diesen systemischen Ansatz hat. In Deutschland haben wir sehr strenge Waldgesetze, Also das System, was wir in Deutschland haben für den Wald, ist so aufgebaut, dass die Gesamtwaldfläche nur wachsen kann. Also wenn irgendwo Wald abgeholzt wird, müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Und die machen wir natürlich nicht, da fehlt wieder die Zusätzlichkeit. Wir machen wirklich nur Fläche, wo sonst kein Wald entstanden wäre und machen da wirklich diese Flächenumwandlung. Also wir haben zum Beispiel eine Brachfläche aufgeforstet, wo zu DDR-Zeiten Kohle abgebaut wurde, die seit Jahrzehnten einfach brach lag, wo nichts mehr gewachsen ist, weil die damals einfach die Erde ausgebuddelt haben und dann wieder aufgeschüttet haben, ohne drauf zu achten, auf die verschiedenen Erdschichten. Aber wir machen zum Teil auch landwirtschaftliche Flächen, wo zum Beispiel früher Tierfutter angebaut wurde, weil auf über 50% der landwirtschaftlichen Fläche wird ja einfach Tierfutter angebaut. Ne? Also wenn der Fleischkonsum weiter runtergeht, brauchen wir gar nicht mehr so viel Fläche, was auch sehr gut ist. Und wir achten eben darauf, dass wir uns die Flächen immer genau anschauen und dass die auch noch bestenfalls die Effekte, die wir jetzt schon haben durch den Klimaschutz, also sowas wie Starkregenereignisse abfedern. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr Flächen aufgeforstet, die ein bisschen erhöht liegen und die dann, wenn so Starkregenereignisse kommen, da eben das Wasser aufnehmen, sodass das nicht ungebremst hinunterdonnert. Ja. Weil das sind einfach Sachen, mit denen müssen wir uns schon auseinandersetzen.
Genau. Ja, ich habe es gerade in den Alpen gesehen, da hat der Borkenkäferleiter größere Waldstücke vernichtet.
Ja.
Da werden mittlerweile die Baumstumpfen in so 1,50 Höhe stehen gelassen.
Ja.
Solange es keinen anderen neuen Baum gibt, der braucht ja seine Zeit, dass man zumindest noch von dem alten Baum, dass der das so ein bisschen abfangen bremst. Kann. Dass, er ein bisschen, dass man quasi wie so eine natürliche Barriere oder Bremse hat. Ja.
Ja, da merken wir auch in Deutschland ganz stark jetzt, dass wir uns nicht um die Gesundheit der Wälder gekümmert haben. Wir haben halt Monokulturen gepflanzt, die man sehr gut ernten konnte, aber die überhaupt nicht resilient sind. Also deswegen pflanzen wir zum Beispiel auch nur Mischwälder, weil die halt eine viel stärkere Dürre-Resilienz haben oder gegen den Borkenkäfer. Und wir machen keine Wiederaufforstung, die auch sehr, sehr wichtig ist im Moment, aber die machen wir nicht, weil das müssen die Waldbesitzer sowieso machen. Also diese Schadflächen, die jetzt also die Flächen, die absterben, die müssen sowieso wieder aufgeforstet werden vom Waldbesitzenden.
Okay, das heißt, ihr sucht neue Flächen, so wie du gerade beschrieben hast.
Wir wollen wirklich, dass die Gesamtwaldfläche in Deutschland wächst. Wir sind ja jetzt bei ungefähr 32% Waldfläche. Deutschland war vor so 1000 Jahren, schätzt man, zu 70% bewaldet. Also es wurde einfach enorm abgeholzt in Deutschland. Und da müssen wir jetzt wieder Naturkapital quasi aufbauen.
Ja. Jetzt habe ich ja bei den CO2-Zertifikaten schon gelernt, er guckt sehr stark auf Qualität und dass es transparent ist. Wie macht er das mit den Wäldern? Dass ihr sozusagen sicherstellen könnt, ja, der Wald entsteht da auch, weil die Bäume können ja auch eingehen.
Ja, genau. Also wir fahren auch wirklich zu jeder Fläche hin, weil das eben so wichtig ist. Selbst in Deutschland muss man sich die Flächen anschauen. Wir arbeiten da mit starken Partnern zusammen, wie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die halt schon seit über 60 Jahren aktiv sind, oder mit den lokalen Forstbehörden, weil die Standorte halt sehr unterschiedlich sind. Man muss da auch sehr drauf achten. Wir schauen auch immer, ob es nicht sinnvoller wäre, da zum Beispiel wieder zu vernässen und dann Moor entstehen zu lassen. Wir hatten mal eine Fläche, da waren so Moorlinsen. Da ging die Durchnässung aber nicht tief genug, um das wirklich in Moor umzuwandeln. Und dann haben wir dann einfach Moorbirken drum gepflanzt. Also man muss sich sehr die Standorte anschauen. Und dann bieten wir für Unternehmen auch an, da eine ISO-Zertifizierung drauf zu machen. Es gibt leider noch keine Zertifizierung, sowas wie Goldstandard oder sowas für neue Waldflächen in Deutschland. Das ist echt noch ein Schwachpunkt. Deswegen engagieren wir uns auch beim Waldklimastandard. Die machen gerade Zertifizierung, erstmal jetzt für Wiederaufforstung, aber bald auch für die Erstaufforstung. Da sind wir eben auch mit dran, damit wir das dann auch wirklich extern zertifiziert bekommen.
Ja. Und mit kooperiert dann jemand Bestimmtes oder macht ihr das dann regional? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir kooperieren wirklich ganz deutschlandweit.
Ja.
Ist auch sehr viel Arbeit, da ist meine Mitarbeiter.
Oh ja, ich habe da schon Respekt beim Zuhören.
Ja, weil es wirklich regional sehr unterschiedlich ist und auch sehr von der Politik abhängt. Also diese Flächenumwandlung muss natürlich genehmigt werden. Und wenn es dann einmal Waldfläche ist, dann muss es Waldfläche bleiben. Man muss dann die Flächenbesitzenden finden, die den Wertverlust in Kauf nehmen. Also wir arbeiten viel mit staatlichen Behörden da zusammen, die halt dann teilweise auch die Flächen kaufen. Also wir kaufen die Flächen nicht selber. Aber dann muss man eben auch jemand haben. Wir haben teilweise dann zum Beispiel diese Fläche für Tierfutteranbau. Da war eben ein Landwirt, der gerne wollte, dass da Wald drauf entsteht und der dann auch den Wertverlust in Kauf genommen hat. Also man arbeitet da wirklich mit vielen engagierten Leuten vor Ort zusammen. Und wir haben jetzt eben ein breites Netzwerk, wo wir dann eben hören, okay, da ist eben eine Fläche, die könnte erst aufgeforstet werden, aber es fehlt eben an Geldern, weil wenn man es einmal umgewandelt hat, dann muss man es natürlich auch bepflanzen.
Klar.
Und das ist in Deutschland leider auch nicht so günstig. Man muss meist auch einen Zaun drumherum bauen, gerade wenn man Mischwälder entstehen lassen möchte, weil sonst das Wild halt alles wegfrisst. Ja. Das ist schon, ja, schon wirklich aufwendig. Und da geht halt viel Arbeitszeit auch rein dann.
Ja.
Da sind Emissionshandel rauskaufen, ist viel weniger Arbeit.
Ist einfacher, oder? Ja, genau. Das hört sich deutlich einfacher, zumindest dann für einen Banker. Aber da endet ja euer Engagement noch nicht. Ihr macht ja, so wie ich das verstanden habe, richtige Pflanzaktionen, um auch die Menschen mit einzubinden.
Ja, genau.
So, dann erzählen wir ein bisschen was dazu.
Ja, das haben wir schon von Anfang an gemacht. Das war natürlich wir sind ja gestartet in 2020 direkt mit Corona. Das war
total gutes Timing.
Ja, da muss ich auch erstmal die Ziele alle einstampfen, weil meine Kita-Kinder dann auf einmal keine Kita-Betreuung mehr hatten. Das war echt eine harte Zeit. Aber wollten wir eben auch schon mit Pflanzaktionen machen, durften wir aber noch nicht, eben wegen Corona.
Ja.
Aber sobald das dann wieder ging, haben wir das eben geöffnet, dass wir eben gesagt haben, wir fahren da ja sowieso hin und kommt doch mit, pflanzt auch mit einem Baum. Auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wenn wir das mit denen zusammen machen oder mit den Förstern, die sind immer ganz engagiert und erklären dann auch ganz viel darum, zeigen auch, wie man einen Baum richtig pflanzt. Ne? Da gibt es natürlich auch Sachen zu beachten. Ist sehr viel händische Arbeit, wirklich. Da habe ich auch großen Respekt vor. Also ist wirklich jeder Baum, jeder Setzling wird da einzeln in die Erde gesetzt. Und das ist dann über die Zeit hinaus gewachsen, dass wir das eben dank Finanzierung von Stiftungen, wie eben der Planetio-Stiftung, dass wir daraus auch Projekte machen konnten oder der Postcard-Lotterie, die haben auch das mitfinanziert, dass wir daraus aus Projekte machen konnten, wo wir mit Schulklassen zusammen aufgeforstet haben. Und das war wirklich so ein Herzensprojekt auch für mich, weil unsere Kinder, die werden noch viel mehr damit zu tun haben mit dieser Wiederaufbauarbeit, also mit dem der Natur wieder zu helfen, ins Gleichgewicht zu kommen und hoffentlich nicht mehr ganz so viel mit der Klimakrise. Hoffentlich können wir das wirklich gut in den Griff bekommen mit dem CO2-Ausstoß. Aber halt dieses ganze CO2 aus der Luft holen und so, das wird noch sehr lange dauern. Und die Kinder sind einfach total begeistert. Ich finde es so toll. Wir haben jetzt in Bayern eine Fläche gemacht, in Sachsen eine Fläche mit zwei Schulklassen zusammen. Und da ist so eine Begeisterung einfach dafür da und auch für diese positiven Nebeneffekte, die der Wald noch bietet. Das ist ja nicht nur CO2, sondern halt auch wirklich Luft zum Atmen, das Grundwasser. Ja. Und das Schönste war dann, als die Försterin hat dann erzählt, wie groß die Bäume dann so in 50 Jahren sind. Und dann haben die Kinder da angefangen, ihr 50-jähriges Abi-Treffen zu planen, halt da dort an dem Ort, wo sie den neuen Wald geschaffen haben, um eben zu sehen, wie der Wald dann aussieht. Also diese Verbundenheit dann auch mit den Flächen, das was, das macht mir dann wieder Hoffnung.
Ja, ich mache hier gleich ein Foto noch nebenbei, weil dieses Strahlen im Gesicht, das ist ansteckend, die Begeisterung. Und man zeigt, dass du da Herzblut dran steckst. Ich kann mir das vorstellen, klar. Und Kinder sind ja für sowas zu begeistern. Ja. Mhm. Also, und wenn man das dann sieht, was das auslöst und dann auch Jahre später, das ist schon wunderbar. Also sehr, sehr cool. Man sieht, ihr seid sehr vielfältig unterwegs und wahrscheinlich fragen sich gerade alle, wie ihr das macht. Aber da kann man euch ja auch nochmal konkret fragen oder einfach am besten direkt unterstützen, dass ihr mehr helfende
Hände habt. Wir haben im Oktober jetzt auch wieder eine Mitpflanzaktion. Ah. 9. Oktober.
9. Oktober. Wie kann man dann mitmachen?
Einfach auf den Newsletter setzen bei uns.
Ja.
Oder halt, wir werden es auch veröffentlichen auf den sozialen Medien, also LinkedIn, Instagram. Das sind die beiden, wo wir aktiv sind, da uns folgen, dann kriegt man das mit.
Und wo ist die?
Die wird auch wieder in Sachsen sein.
In Sachsen, in meiner
Heimat. Oder Sachsen-Anhalt, ich muss nochmal schauen. Also wir hatten jetzt eine Fläche, die auch gut mit dem Zug zu erreichen ist, weil das ist oft halt sonst sehr schwierig. Das ist dann schade, wenn man dann doch noch mehr mit dem Auto fahren muss. Aber jetzt haben wir eine Fläche, die gut mit dem Zug zu erreichen ist.
Oh, perfekt. Also sehr im Detail unterwegs, auf was ihr alles achtet.
Ja.
Hut ab. Also ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Also am besten dem Newsletter folgen und dann kann man nicht verpassen, ob es in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder wann auch immer, am 9. Oktober oder eins der nächsten Aktionen ist. Also toll, toll, toll. Du hast in einem anderen Gespräch, jetzt ein bisschen harten Cut mal noch, aber ich glaube, das passt trotzdem ganz gut, darüber gesprochen, dass wir unsere Privilegien bewusst reflektieren sollten, ne? Also wir selbst. Was ergibt das für dich aus Verantwortung? Also welche Verantwortung ergibt sich da für dich?
Also Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde. Und wenn man sich die Historie anschaut, dann haben wir auch wirklich einen sehr großen Anteil an der Klimakrise, weil das CO2, was vor Jahrzehnten ausgestoßen wird, das ist ja immer noch in der Atmosphäre und wirkt weiter. Ne? Also wir müssen uns da wirklich auch die historische Verantwortung anschauen. Und im globalen Vergleich haben wir wirklich eine große Verantwortung, uns um die Klimakrise zu kümmern. Und gehören wir halt auch alle, selbst die, die wenig Vermögen haben, wir alle, die wir in Deutschland leben, gehören eben im globalen Vergleich zu den Reichsten der Welt und zu denen, die halt die Klimakrise verursacht haben und jetzt auch wirklich die Verantwortung haben, die zu lösen. Und das ist für mich, also meine Mama ist Juristin, ich bin sehr mit so einem Rechtsempfinden aufgewachsen.
Okay.
Das ist für mich wirklich ein Punkt der Gerechtigkeit, weil die Klimakrise, die trifft uns auch hier. Wir merken es ja auch schon mit Ahrtal oder Valencia, die schweren Flutkatastrophen. Aber sie trifft vor allem auch die Menschen im globalen Süden sehr, sehr stark. Und das sind die Menschen, die wirklich nicht verantwortlich dafür sind, für die Klimakrise. Und die auch kaum Geld haben, um dem entgegenzuwirken. Und ich weiß, das ist so ein bisschen unangenehm, finde ich auch unangenehm. Ne? Wir haben es hier uns schön eingerichtet, wir leben ein schönes Leben und dann kommt jemand und sagt, eigentlich basiert das ja auf einer Art von Ausbeutung, ne? Von den natürlichen Ressourcen. Es gibt ja auch immer den Earth Overshoot Day, der sehr anschaulich ist, wo wir halt quasi unsere Ressourcen schon aufgebraucht haben.
Der war jetzt
Anfang
haben.
Mai, genau. Das ist erstmal hart, sich das bewusst zu machen. Und sehr unangenehm. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, weil ich denke, viele von uns, also ich denke, die meisten von uns, ich habe ein sehr positives Menschenbild, ich denke, die meisten von uns wollen nicht auf Kosten anderer leben, sondern wir wollen wirklich Verantwortung übernehmen. Und dann führt kein Weg dran vorbei, sich das bewusst zu machen. Und in dem Maße, wie man es kann, ne, in manchen Bereichen geht es einfach nicht. Aber es wieder, da sind wir wieder bei For Tomorrow, deswegen habe ich For Tomorrow gegründet auch, damit man eben wirklich Einfluss auch haben kann auf die Bereiche und da Verantwortung übernehmen kann.
Also ich weiß, es ist nicht so einfach, so eine Fragestellung, aber ich finde es gut. Also ich finde es genau richtig, dass man über diesen Punkt auch nachdenkt. Ne? Wir hatten, also da, wo man geboren wird, das ist, haben wir nicht festgelegt. Ne? Das war Glück, haben wir auch keine Arbeit dran getan. Und wir haben gut gelebt, die meisten leben gut in Deutschland, also der Großteil. Also deswegen da etwas da zurückzugeben, Verantwortung zu tragen und immer natürlich in seinem Rahmen, den jeder leisten kann, der natürlich nochmal große Unterschiede hat, finde ich mir als richtig, auch da den Finger oder mit dem Finger mal drauf zu zeigen. Das finde ich völlig in Ordnung, kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt kommt ja das, dann sind wir, glaube ich, eine perfekte Überleitung, hätte ich fast gesagt. Sind wir ja, das eigene Engagement kommt ja schnell auch an Grenzen, egal, auch wenn man eine eigene Company gründet mit For Tomorrow. Deswegen bist du ja noch politisch engagiert. Ich hatte es erwähnt, ne? Du bist im Vorstand Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Du bist auch auf europäischer Ebene unterwegs. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden, glaube ich. Also vermute ich jetzt mal ganz stark. Warum da jetzt das Engagement? Das wird dich ja auch nochmal ordentlich Zeit und Kraft und Engagement kosten.
Ja, also für mich war es von Anfang an eigentlich eine politische Verantwortung, dass diese Klimakrise gelöst wird. So wie bei der Ozonschicht, da hat das ja auch sehr gut funktioniert.
Das stimmt, ja.
Aber ich habe eben einfach gesehen, da passiert zu wenig. Trotz Vereinbarung von Paris, es passiert einfach zu wenig auf politischer Ebene. Und dann kann ich mich nicht zurücklegen und sagen, ja, ich mache halt nichts, weil die Politik soll es einfach lösen, weil mich betrifft es ja auch wirklich.
Ja.
Und deswegen glaube ich, wir müssen alle aktiv werden, Politik, Wirtschaft und eben auch als Privatperson. Aber die Politik hat natürlich noch mal einen besonderen Hebel. Also das Problem, wenn man das beleuchtet, das Problem, was wir jetzt haben, ist aus meiner Sicht dadurch entstanden, dass sich Kosten externalisieren lassen, so wie CO2-Kosten oder eben andere Umweltkosten, und dass positive Benefits nicht internalisiert werden, also nicht vergütet werden. Sowas, wenn wir zum Beispiel jetzt einen neuen Wald schaffen, der dann für sauberes Grundwasser sorgt, da gibt es halt keine Vergütung für. Und das ist ein Problem von unserem Wirtschaftssystem. Und das ist was, was auf politischer Ebene gelöst werden muss und was ja auch schon jetzt Schritt für Schritt auch gelöst wird, zum Beispiel indem eben CO2 nicht mehr und der CO2-Ausstoß nicht mehr umsonst ist für bestimmte Unternehmen, sondern dass die sich wirklich das Recht kaufen müssen. Und idealerweise würden sie sich das Recht kaufen von jemandem, der halt das CO2 wieder aus der Luft holt und nicht vom Staat, sodass wir da wirklich einen Kreislauf haben. Und da müssen wir hinkommen, dass wir wirklich in diese Kreislaufsysteme kommen, damit es langfristig stabil ist. Im Moment ist das, wie wir leben und wirtschaften, nicht langfristig stabil, weil das ist eben auf einer Ausbeutung von den natürlichen Ressourcen basiert. Ja. Und halt auch zum Teil auch auf einer sozialen Ausbeutung.
Jetzt würde ich mal sagen, die aktuelle handelnde Politik macht ja so ein bisschen den Rückwärtsgang zum Thema Klimaschutz. Nehmen wir die Gesellschaft mit in die Pflicht, weil ich finde es immer schwierig, nur auf die Politik mit dem Finger zu zeigen.
Ja, die
ne?
sind ja gewählt.
Ne? Ja, sind gewählt, aber trotzdem sind wir ja alle gefragt. Auch da ist es ruhiger geworden an der Ecke, ob das Engagement gesunken ist. Da würde ich noch in die Diskussion gehen wollen, aber es ist ruhiger geworden, definitiv. Du hast das gerade gesagt, da ist ein großer Hebel auf beiden Seiten. Wo wäre dein Wunsch dir was gerade an welcher Stelle? Oder wo hakst du gerade ein in deiner Rolle als Vorstand und gehst in die Diskussion? Oder mach einfach Wunsch dir was. Also wo sagst du, hättest du gern mehr Engagement?
Ja, also von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie wirklich konsequenter das umsetzen, dass sie diese Externalisierung nicht mehr zulassen. Also dass halt die Kosten, die sonst ausgelagert werden, wirklich mit eingepreist werden müssen. Sei es sozial oder ökologisch in beiden Bereichen. Was ich mir von der Politik auch noch wünschen würde, ist, dass die Populisten nicht so viel Raum geben. Also im Moment, was man sieht, weswegen auch der Trend sich, glaube ich, gerade umgekehrt hat, ist, dass eben Stimmen sehr laut geworden sind, die einfach gesagt haben, oh, den Klimawandel gibt's gar nicht. Wir können gar nichts tun. Ne? Und das ist natürlich erstmal einfach, wenn ich irgendwie sage, oder den menschengemachten Klimawandel gibt es gar nicht. Ne? Also den Klimawandel gibt es gar nicht. Das ist jetzt schwierig geworden zu leugnen, weil wir halt schon so stark sehen. Aber die halt einfach irgendwie dann sagen, ne, den menschengemachten gibt es gar nicht. Und als Mensch haben wir ja so eine Veranlagung, dass wir es gerne einfach haben wollen. Ich glaube, das vom Gehirn auch einfach Ressourcen schon, Ressourcen sparen, nicht so viel Anstrengung.
Schont Energie.
Ja, genau. Und dann fallen Menschen sehr leicht auf solche leichten Lösungen rein, ne? Dass man dann sagt, ja, menschengemachten Klimawandel gibt es gar nicht, die Migranten sind schuld an allem. Ne? Ja. Also das, was wir in der Geschichte auch schon gesehen haben. Dann muss man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen, das ist erstmal einfach, man kann den anderen die Schuld geben. Und das ist was, das ärgert mich wirklich, auch jetzt bei der Politik, dass dann oft wieder dieses kommt, ach, Deutschland ist doch nur irgendwie für 2% verantwortlich. Dass Sachen versprochen werden, wie zum Beispiel das Klimageld, wurde im Kanzlerduell versprochen von Merz. Ja. Ist immer noch nicht umgesetzt, nicht mal die Stromsteuersenkung ist umgesetzt. Dieses, wo man halt den Leuten auch wieder was zurückgeben könnte und wo man eben da die Stimmen der Populisten halt entkräften könnte, ne? Wo man zeigen könnte, der Staat ist wirklich für dich da und tut auch was. Da läuft gerade viel verkehrt. Und dann dieses ganze Grünen-Bashing, was mich total stört, wo ich mich wirklich frage, warum gehen die nicht gegen die Parteien, die wirklich unsere Demokratie aushebeln wollen? Ja. Da ist doch eher das, wo man sich gegen positionieren müsste, wo wirklich die Gefahr besteht, wo auch, wenn man sich das anschaut, da ist, wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, da ist keine Lösung für die Gerechtigkeitsfrage, da ist keine Lösung für die Wirtschaftskrise, so wie es analysiert wurde, wenn das wirklich so umgesetzt wird, geht es der Wirtschaft viel, viel schlechter als jetzt. Also das ist wirklich komplett destruktiv und trotzdem wird dagegen so wenig getan. Und das ist was, selbst jetzt, wo wir halt sehen, welche Auswirkungen das in den USA hat, ne? Wenn so jemand an die Macht kommt, der vor allem Eigeninteressen verfolgt, wie schädlich das ist für die gesamte Welt. Selbst da passiert irgendwie noch nicht genug Umdenken. Und das ist was, das finde ich auch schwierig nachzuvollziehen, ehrlich gesagt.
War gar nicht so geplant, dass wir da vorbeikommen, aber wir haben den gleichen Blick auf die Situation, das weiß jeder, der uns folgt, dir oder mir. Das können wir jetzt natürlich nicht lösen, aber mich interessiert, sitzt du mit dem als Vorstand auch dann mit Politikern am Tisch und kannst ihnen genau diese Frage stellen und welche Antworten bekommst du dann?
Oh. Ja, wir haben jetzt nächste Woche tatsächlich wieder die Berlin-Tage, wo wir mit dem gesamten Vorstand, wir sind ja zu 11, mit Politikerinnen sprechen, also mit denen, die sich Zeit nehmen für uns. Das ist natürlich auch immer.
Fängt schon an, meinst du?
Genau. und ich glaube, was da besonders wichtig ist, dass wir eben genau diese Wirtschaftsunternehmen zeigen können, die es schaffen, Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoßsenkung zu verbinden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Politikerinnen wirklich das sehen, dass es funktioniert und dass es diese Stimmen auch gibt. Oder wenn ich dann mit denen spreche, dann zeige ich eben, hier gibt es so viele Privatpersonen, die wirklich freiwillig ihr Geld spenden und Unternehmen, die freiwillig ihr Geld spenden, weil die eben wollen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, also die sich freiwillig engagieren. Das zeigt natürlich was, ne? Weil ansonsten, was man leider bei diesen Gesprächen auch oft mitbekommt, ist, dass, dass da viel Stimmen gehört werden und dann auch im Kopf sind und teilweise auch einfach zitiert werden, erstmal ohne Wertung, aber einfach zitiert werden, die eben sowas wie Dekarbonisierung heißt Zerstörung der Wirtschaft, sowas wiedergeben, was halt komplett falsch ist.
Ja.
Und das ist was, wo ich sehr froh bin, dass wir dann die Möglichkeit haben, eben auch diese andere Seite zu zeigen.
Okay.
Weil das, glaube ich, im Moment noch zu wenig passiert. Wir müssen uns ja wirklich auch bewusst sein, die fossile Lobby, die jetzt noch mit fossilen Energien viel Geld verdient, hat auch wirklich sehr viel Geld für diese Lobbyarbeit. Und wir Menschen sind schon beeinflussbar durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Ich glaube, da sind wir einfach, wir sehen uns zwar gerne rational, aber da sind wir oft nicht so fähig, wie wir es gerne würden, dass wir das komplett trennen können. Und da muss man eben dann sehr aufpassen.
Ja. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit gucken und ich will ungern mit so einem Stimmungsthema hier gerade enden dann so. Das ist gerade schwierig, kann ich aber total verstehen. Und ja, in eurem Verband zeigen sich ja viele Unternehmen, die erfolgreich anders agieren, ne? Ja. Sehr erfolgreich,
ja.
Wenn ich alleine an VD denke und Co.
Genau, Antje von Dewitz ist ja auch mit dem Vorstand.
Genau, deswegen sage ich, sie ist ja mit dem Vorstand, dann sieht man das ja ganz gut. Vielleicht drehen wir das so in der Richtung, wie behältst du denn bei, genau, die Diskussion ist ein guter Ausgangspunkt, wie behält man dann denn Zuversicht? Also wie behältst du Zuversicht, dass wir das trotzdem hinbekommen, die Transformation?
Ja, ich habe einen ganz, ganz starken Glauben an die Menschheit. Also ich sehe das manchmal auch ein bisschen wie so ein Test an uns Menschen. Sind wir in der Lage, über unseren Tellerrand hinauszudenken? Sind wir in der Lage, langfristige Entscheidungen zu treffen? Und ich denke, das sind wir als Menschheit. Weil im Grunde, wenn man mit Menschen spricht, wir alle wollen angenehmes Klima um uns herum. Niemand will diese Flutkatastrophen, ne?
Genau.
Da sind wir alle uns einig. Also von den Zielen her, da herrscht schon mal Einigkeit. Es geht jetzt halt darum, was ist der beste Weg, wie schnell muss es geschehen. Und da hoffe ich halt, dass die Menschen noch mehr auf die Wissenschaft hören, weil die Naturgesetze, die gelten für jeden. Auch wenn man nicht dran glaubt oder die nicht mag, denen muss man sich einfach unterordnen. Und dass wir eben, also was ich sehe, ist ganz stark, dass wirklich unsere Werte auch wieder mehr dahin gehen, dass wir mehr schätzen, was die Natur eigentlich für uns auch bedeutet. Also wie schön das ist, im Wald wandern zu gehen, die Luft, die wir atmen, dass die sauber ist. Ne? Wer mal in chinesischen Städten war und dann merkt, man kann gar nicht rausgehen, weil es so viel Smog ist, das will ja keiner. Ne? Und das ist was, was mir halt dann wieder ganz viel Hoffnung macht. Und das andere, was mir noch ganz viel Hoffnung macht, aus physikalischer Sicht, wir gehen ja gerade so von dem fossilen Zeitalter ins elektrifizierte Zeitalter. Das elektrifizierte Zeitalter ist einfach so viel effizienter und damit auch so viel kostengünstiger.
Ja.
Also es ist ja nicht nur, es ist ja überhaupt nicht so, dass wir irgendwie auf alles Mögliche verzichten müssen oder so. Es ist ja gar nicht so. Das, was wir hinbekommen, ist, dass wir unabhängiger werden, dass es demokratischer wird. Jeder kann seinen eigenen Strom produzieren. Selbst wenn ich nur einen Balkon habe, kann ich mir mein Balkonkraftwerk und eine Batterie, kann meinen eigenen Strom produzieren. Und es ist halt einfach unglaublich effizient. Und das ist was, das ist dann eigentlich wirklich so ein No-Brainer. Und das ist ja auch was, was man jetzt schon sehr schön sieht, dass selbst in den USA, ne, selbst wenn man da so einen Trump hat, der dann sagt, er will das Weiße Haus nur noch mit Kohlestrom betreiben, also wirklich so total rückwärts gerichtet, selbst da boomen die erneuerbaren Energien.
Ja.
Das lässt dich nicht mehr aufhalten.
Definitiv nicht. Der Trend ist gewonnen.
Und ich will noch ganz kurz, wenn ich darf, auf einen Aspekt eingehen.
Natürlich.
Der IPCC hat ja gerade das Worst-Case-Szenario gestrichen, ne? Diese 4,8 Grad Erderhitzung. 4,8 Grad kann sich keiner vorstellen. Es wäre katastrophal, besonders so schnell, wie das geht, ne? Weil das ja in der Vergangenheit ja tausende von Jahren gedauert hat, diese Veränderung. Jetzt geht es so unglaublich schnell. Das Szenario ist schon mal gestrichen, weil das jetzt halt nicht mehr realistisch ist, ne? Dass alles irgendwie alle Erneuerbaren wieder zurückgebaut werden und wieder die Kohlekraftwerke aufgebaut werden. Das ist schon mal sehr, sehr schön, sehr positiv. Was allerdings auch gestrichen ist, ist das positivste Szenario. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also da haben wir noch viel zu tun. Aber Worst Case haben wir schon mal abgewendet. Aber das heißt auf keinen Fall, so wie es ja jetzt leider auch oft von populistisch verbreitet wird, dass wir uns irgendwie zurücklehnen können und irgendwie nichts mehr tun müssen. Nee, es heißt nur, wir haben wirklich den Worst Case abgewendet. Aber wir haben immer noch einen ganz weiten Weg. Und wie gesagt, uns läuft die Zeit davon. Ne? Und es ist einfach sehr viel kostengünstiger, wenn wir jetzt handeln. Das PIC hat, glaube ich, gerechnet, das ist 6-mal teurer, wenn wir die Schäden finanzieren müssen, als wenn wir jetzt eben
vorbeugen sind.
Ja, genau. Ja. Deswegen, das ist auch so. Es macht einfach unglaublich viel Sinn. Und das macht mir dann wieder Hoffnung und Zuversicht.
Das ist wie immer im Leben. Vorsorgen ist besser als Nachsorgen, sagt der Banker jeden Tag, glaube ich, an der Stelle. Ja, und wen das noch ein bisschen sozusagen interessiert, was da im Detail passiert ist bei der Streichung des Worst Case, das hatten wir in der Folge davor mit Katja vom Magazin. Da sind wir ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also ich würde sagen, wir lassen mal dieses positive Bild jetzt stehen, was du so gesagt hast. Auch wenn ich gern mit dir noch ein bisschen weiter plaudern würde, aber vielleicht wiederholen wir das einfach mal irgendwann bei Gelegenheit. Gern. Aber wir machen natürlich, liebe Ruth, auch die 5x5 und gern dazu immer eine kurze Antwort oder es kommt ja noch eine Frage. Also die 5x5 Fragen an Ruth von Heusinger. Ich, Ruth, stehe für?
Ich stehe dafür, dass wir uns gemeinsam eine lebenswerte Zukunft schaffen können.
Nachhaltigkeit heißt für mich?
So zu leben und zu wirtschaften, dass langfristig es wirklich stabil und sicher ist.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Profite machen aufgrund von Ausbeutung.
Folgende Frage, Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Ja, ich will an der Stelle eigentlich mal ein ganz großes Dankeschön loswerden an all die Unternehmen und die Privatpersonen, die sich wirklich bei uns einsetzen und auch nicht nur bei uns, also nicht nur an Fort Moore spenden, sondern in so vielen anderen Bereichen auch aktiv werden und für eine lebenswerte Zukunft wirklich arbeiten. Das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und das will ich nochmal wirklich würdigen, weil das aus meiner Sicht überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ne? Das, wie gesagt, ist freiwillig. Und genau wie du jetzt auch diesen Podcast machst zum Beispiel, das ist einfach unglaublich, wie viel Engagement da ist. Und da einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön für.
Ja, ganz ungewöhnlich die Frage. Toll, aber finde ich sehr, sehr cool und ja, dem schließe ich mich, kann ich sehr gerne unterstützen und ich sehe viele Menschen, die sich engagieren und das ist ehrlicherweise mein Hoffnungsschimmer, der mir Zuversicht gibt. Ja, eine spannende Folge geht wieder zu Ende, liebe Ruth. Dankeschön, dass du da warst. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Deine Energie, deine Power, die du einbringst, den Dank, den du gerade anderen gesagt hast, den geben wir dir gerne an dein Engagement zurück. Und ich glaube, das ist in der Folge gut rübergekommen, was du leistest. Ja, und mit der Familie. Dein Mann ist ja mit dabei sozusagen. Ja, das war 5x12 mit Ruth von Heusinger. Wir haben heute darüber gesprochen, wie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen konkretes Handeln entstehen kann, über den europäischen Emissionshandel, neue Wälder in Deutschland und darüber, warum Klimaschutz nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Zukunftsfrage ist. Ruth hat gezeigt, dass Transformation nicht durch große politische, also auch Entscheidungen entsteht, sondern auch durch Menschen, die Verantwortung nehmen, neue Ideen entwickeln und andere vor allen Dingen auf die Reise mitnehmen. Wenn euch dieser Ansatz interessiert, kann ich nur wiederholen, schaut euch For Tomorrow an, informiert euch, wie ihr selbst Teil dieser Bewegung werden könnt und es ist wirklich sehr, sehr einfach auf der Homepage. Das ist mir direkt aufgefallen. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Ruth, für deine Einblicke, deinen Blick auf Lösungen, die bereits heute funktionieren. Danke dir auch dafür, dass du so ehrlich über Gründung, Verantwortung und Privilegien gesprochen hast. Das ist nicht nur für diese Folge sehr, sehr wertvoll. Dankeschön. Danke euch fürs Zuhören Und fürs Dranbleiben, mein Name ist Enrico Eberlein. Ich spreche bei 5 nach 12 über Lösungen zur Transformation und nicht den Weltuntergang. Folgt mir auf LinkedIn oder YouTube. Hören und lesen, was wirkt. Dankeschön.